SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Wenn jemand den Namen Peter Eisenman nennt, fällt zumindest hier in Deutschland vielen Menschen sofort das Holocaust-Denkmal in Berlin ein, das Stehlenfeld. Ein Mahnmal, das Peter Eisenman erdacht hat und das nicht erst seit seiner feierlichen Einweihung 2005 Gegenstand vieler erregter und aufgeregter Debatten war. Aber Peter Eisenman ist natürlich noch viel mehr, nämlich internationaler Star-Architekt, Architekturtheoretiker und Hochschullehrer. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat ihn mal den wichtigsten Entwicklungshelfer der Gegenwartsarchitektur genannt. Morgen wird er 90 Jahre alt und aus diesem Anlass möchte ich jetzt mit dem Architekturkritiker Nikolaus Bernau über die Arbeit und die Verdienste Peter Eisenmans sprechen. Herr Bernau, ich grüße Sie.
Einen schönen guten Tag.
Herr Bernau, Eisenman als Entwicklungshelfer der Gegenwartsarchitektur, können Sie damit was anfangen?
Ja, auf jeden Fall. Also er ist einfach für ganze Generationen von Architekten seit den 1970er Jahren, späten 1970er Jahren, eine ganz zentrale Persönlichkeit gewesen. Erstens aufgrund seiner Schriften. Er hat einfach sehr viel geschrieben. Und seine Artikel, seine tollen Interviews. Er kann unglaublich gute Vorträge halten. Also ich hatte das Glück, mehrere Vorträge von ihm hören zu können, teilweise sogar als Serienvorträge angelegt. Das waren sozusagen selber schon eigene Seminare. Mhm. Und da merkte man eben, Eisenman ist nicht nur davon beseelt, Architektur zu machen oder Kunst zu machen, wie immer man das bezeichnen will, sondern ihn interessiert es auch, diese Sache zu vermitteln. Ja. Und das ist eine sehr amerikanische Sache. Das ist in Deutschland auch unter Architekten nicht besonders populär, einer breiteren Gesellschaft, ja, Architektur beizubringen. Und bei ihm ist das ganz klar ein Teil des Konzepts.
Und man merkt auch an Ihren Ausführungen jetzt schon die Begeisterung, ja. Ich habe es schon gesagt, in Deutschland mit Sicherheit, aber vielleicht auch weltweit, ist das Holocaust-Mahnmal in Berlin mit seinen 2700 quaderförmigen Stelen das bekannteste Werk von Peter Eisenman. Ist es denn gleichzeitig auch sein Opus Magnum, würden Sie sagen? Oder ist es vor allem wegen der jahrelangen Debatten so bekannt?
Beides. Also das eine ist es zweifellos ein Opus Magnum. Das ist das Werk, mit dem er sich am längsten beschäftigt hat, mit dem er am meisten Aufsehen erregt hat, auch international. Auf das im Grunde genommen viele so seiner Arbeiten, die in den 1980er Jahren angefangen haben und die bis heute ausstrahlen, immer wieder zentrieren. Aber das andere, weswegen es so wahnsinnig spannend ist, weil Eisenman sich nie hat festlegen lassen. Welche Geschichte wird denn dort eigentlich erzählt? Ist das ein riesiger Friedhof oder ist das eine Ehrenanlage? Bezieht sich das auf jungsteinzeitliche Megalith-Grabanlagen, zum Beispiel wie man sie in der Bretagne finden kann? Oder ist es eben der Prager Friedhof? All so eine Sachen, das macht die Sache so spannend. Und deswegen kann man da auch 20 Jahre nach der Eröffnung immer noch drüber debattieren. Mhm. Viele Sachen sind 20 Jahre nach der Eröffnung völlig unwichtig. Darüber können wir uns immer noch streiten.
Ja, und was würden Sie sagen, inwiefern steht das Holocaust-Mahnmal, das Peter Eisenman entworfen hat, für auch seine Auffassung vom Bauen?
Ganz klar ist es auch zentral da drin, auch als Botschafter für diese Auffassung, die er eben seit den 1960ern, 1970er Jahren entwickelt hat. Das eine ist einmal eine ganz scharfe Kritik an der, wenn man so will, Nachkriegsmoderne. Wobei er selber eben aus einer Architekturgruppe kommt, die sogenannten New York Five, die sich in den 1960er Jahren zusammengetan haben und gesagt haben, wir müssen aus den Ideen des Bauhauses heraus eine neue Ästhetik entwickeln, die sich löst von diesem massenhaften Bauen und von diesen Serienfabrikationen. Und dagegen kämpft er immer wieder an. Er sagt, jedes Haus ist ein Individuum. Das ist natürlich auch eine sehr luxuriöse Perspektive. Und zum Beispiel bei dem einzigen Wohnhaus, das er in Deutschland meines Wissens gebaut hat, nämlich 1984 für die Berliner internationale Bauausstellung. Da wurde das dann auch scharf kritisiert, dass also die Grundrisse eigentlich gar keine Rolle spielen. Aber ganz wichtig war, wie die Fassade eben eine Geschichte über die Stadtgeschichte Berlins bis hin zum Mauerbau erzählt. Mit ganz verzogenen Grundrissen, die dann in die Fassade reingeklappt wurden, diagonal stehenden Balken und so weiter. Eine sehr interessante, formal sehr interessante Angelegenheit. Aber das war eben das Zentrum und das ist das Zentrum seiner Architekturtheorie. Architektur muss eine Geschichte erzählen. Sie muss einem breiten, interessierten Publikum etwas vermitteln, was es nicht normalerweise sehen kann.
Würden Sie sagen, Eisenman ist mit seinem Geschichts- und Selbstverständnis, das Sie jetzt eben hier kurz beschrieben haben, ein sehr amerikanischer Architekt?
Er ist auf jeden Fall insofern sehr amerikanisch, was wir ja schon hatten, weil es ihm einfach Spaß macht, ein breites Publikum zu integrieren in seine Tätigkeit, wobei das überhaupt nichts mit Partizipation zu tun hat oder so. Ja, also er lässt sich da überhaupt nicht reinreden von irgendwelchen Politikern oder Bürgerinitiativen, was er auch machen will. Aber er will, dass möglichst viele Leute an diesem Projekt in irgendeiner Form teilhaben können. Das ist schon eine sehr amerikanische Angelegenheit. Das kommt aus der amerikanischen Kunst der 50er und 60er Jahre. Da spielte das eine große Rolle. Das andere ist aber, er polarisiert zweifellos auch in Europa. Also das Denkmal ist bis heute umstritten und seine Wohnungen und Geschäftsbauten sind bis heute sehr umstritten.
Also ein streitbarer, jetzt haben Sie eben selber den Begriff Künstler verwendet, also ist er jetzt Künstler, Architekt, Bildhauer vielleicht?
Also er ist auf jeden Fall als bildhauernder Künstlerarchitekt, um es mal so auszudrücken. Also ihm ging es immer darum, eine große und eine starke Form zu finden, die eine breite Ausdrucksfähigkeit hat für ein breites Publikum. Aber das selbstverständlich als Architekt. Er ist ausgebildeter Architekt, was übrigens gar nicht so häufig ist in diesen Kreisen der sogenannten Dekonstruktivisten. Da gab es viele Leute, die haben Architektur bestenfalls im Nebenberuf gelernt. Er ist richtig handwerklich ausgebildeter Architekt und bis hin eben dazu, dass er virtuos übrigens, gerade beim Stelendenkmal konnte man das merken, mit Bauvorschriften jonglieren kann, so dass eben die Politiker dann irgendwann zuletzt sagen müssen, okay, wir akzeptieren das, was der Künstler Eisenmann will.
Und er ist auch Hochschullehrer, das haben Sie jetzt eben auch kurz erwähnt. Also er hat in Harvard, in Cambridge, in Princeton unterrichtet. Nochmal auf den Punkt gebracht, was würden Sie sagen, was ist es, was junge Architekten und Architektinnen von ihm lernen konnten und können?
Also was man vor allem lernen konnte und auch noch kann, das ist, dass Architektur Geschichten erzählen muss, wenn sie wirkungsvoll bleiben soll. Von seiner Formensprache, von dieser ganzen Idee, dass man die Architektur mit der Geschichte verbindet über Geometrie etc., das hat sich ziemlich überlebt. Das ist 1990er, 80er, 90er Jahre. Da ist nicht mehr viel übrig geblieben, einfach schon deswegen, weil wir eben gelernt haben, die Geschichte geht tatsächlich weiter. Sie hat nicht aufgehört, was man ja in den 1990er Jahren teilweise gemeint hat. Das heißt, wir können uns auch nicht einfach so in der Geschichte bedienen, bei den Teilen, die wir uns jetzt gerade interessieren. Das hat sich überlebt. Aber was sich überhaupt nicht überlebt hat, ist die Aufgabe, dass Architektur zu interessieren hat. Und das schafft Eisenmann bis heute grandios.
Vielen Dank. Der US-amerikanische Architekt und Hochschullehrer Peter Eisenmann feiert morgen seinen 90. Geburtstag. Und über seine Arbeit und seine Bedeutung für die Gegenwartsarchitektur habe ich mit dem Architekturkritiker Nikolaus Bernau gesprochen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Bernau.
Vielen, vielen Dank.
SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.